Und wenn ich sage, dass ich heute Morgen gefroren habe, wird mich Sergei Lochthofen wieder auslachen und sagen, Herr Rose, kalt ist es woanders, vielleicht sogar in Moskau, obwohl Moskau ja auch mal ein gemäßigtes Klima hat. Jedenfalls war Sergei Lochthofen in Moskau zum Petersburger Dialog. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Also das Moskauer Wetter habe ich jetzt wahrscheinlich mitgebracht am Wochenende. Aber in Jakutsk und hinten in Irkutsk, was die Leute mehr kennen, dann Transsib sind es von minus 31, 35 schon. Also insofern gibt es noch Gegenden, wo der Klimawandel nicht ganz so hart zuschlägt wie bei uns oder in Moskau.
Aber in Moskau war es gemäßigt, oder?
Das Klima insgesamt war gemäßigt. Ich hatte ja noch im Herbst in Potsdam am Petersburger Dialog teilgenommen und da gab es eine Abschlussrede vom Vorsitzenden seitens der russischen Seite. Und der war so frostig unangenehm und entsprach überhaupt nicht den Gesprächen, die ja sehr offen und eigentlich sehr sympathisch waren, die ganzen Sachen. Und wir hatten schon das Gefühl, im Auditorium, zumindest der deutsche Teil, der sich sehr kultiviert verhalten hat, dass das Ganze, sage ich mal, jetzt doch letztlich torpediert wird. Und wir waren so die erste Truppe, die wieder in Russland war, in Moskau und Wladimir. Und versuchten da auszuloten, ob da vielleicht ein grundsätzliches Einfrieren der Verhältnisse ist. Und es stellte sich raus, wie in Russland das so oft ist, der Vorsitzende des Petersburger Dialog auf der russischen Seite, die hatten zum Mittag einen ordentlichen gehoben. Das heißt, wir haben sich wohlgefühlt in Potsdam. Und dann war der angetütert dahin gegangen, hat eine Rede gehalten. Und so unter der Hand entschuldigten die sich. Also so ist auch Politik in dieser Welt. Insgesamt war interessant, dass die Russen, ich habe das vor einem Jahr noch anders erlebt, jetzt mit sehr viel Sympathie nach Deutschland schauen, sagen, ihr seid das liberalste, ihr seid das freiheitlichste Land, ihr seid das Land, auch humanste Land, in der Welt, sagten sie.
Nein.
Also Leute, die vorher richtig, aber ihr seid verrückt, 1 Million Menschen aus Arabien, was wollt ihr damit?
Wie sind denn,
also, die bewundern einen auf der einen Seite, dass wir das tun, dass wir die Grenzen aufhalten, dass wir die Leute nehmen aus den Bürgerkriegsgebieten, aber auf der anderen Seite sagen sie, wir sind verrückt.
Wie sehen denn die Russen die deutsche Position innerhalb von Europa? Denn Europa war ja noch nie zerrissen in der Flüchtlingsfrage. Also das ist ja, also, man kann ja von einem zerrissenen Europa sprechen, oder?
Ja, ich war von einem Empfang der Rassistka-Gazette, das ist so das Oberamtsblatt von Russland, mit hoher Auflage, wird kostenlos in die Briefkästen gesteckt. Das heißt, eine politische Zeitung, die Regierung rausgibt. Das ist bei uns unvorstellbar. Das wäre sozusagen Propagandaorgan im weitesten Sinne. Aber da war die ganze Elite des Journalismus von Moskau versammelt und man konnte sich ganz gut unterhalten. Und da ich ja nun Russisch kann, haben wir das sehr entspannt getan. Die skurrilste Auffassung zu dem, was in Europa passiert, hatte ich von einem Redakteur gehört. Er sagt, das haben die Amerikaner angerührt, um die Deutschen fertig zu machen. Ja, das heißt, der ganze Syrienkrieg, das ganze Nahe Osten, in Irak wurde nur gemacht, um Deutschland nicht groß werden zu lassen. Also das sind so diese russischen zugespitzten Vorstellungen, die Amerikaner sind an allem schuld. Nein, sie sind verwundert und irritiert und sind eigentlich immer gewohnt, wenn die Deutschen was machen, das ergibt am Ende einen Sinn und fürchten, höchstwahrscheinlich kriegen es die Deutschen sogar hin und dann steht das alles wieder ganz anders in dieser Welt. Interessant war, wenn ich sie fragte, warum gehen denn die Syrer nicht nach Russland, denn das ist ja der große Verbündete. Im Gegenteil, es gibt ja einen Flüchtlingsstrom, der über Moskau, Murmansk und Norwegen nach Skandinavien geht. Ja, das ist interessant, wie die Leute zum Teil Wege finden. Und keiner von denen bleibt in Russland. Nein, sagten sie, Russland ist natürlich bei aller Freundschaft mit Assad und mit all den Dingen natürlich nicht geeignet, weil man hier nicht durchkommt mit den ganzen Dingen. Die Renten sind, ein normaler Rentner hat im Monat, sag ich mal, 150, nicht ganz 200 Euro. Davon kann man auch in Russland nicht leben.
Wenn es andere Schlagzeilen nicht gäbe, wäre die Krim und den Anschlag da auf die Stromversorgung auf der Krim wäre die Hauptschlagzeile, aber es ist fast ein bisschen untergegangen, kann das sein?
Naja, wir müssen immer sehen, dass solche Konflikte köcheln und dann wieder plötzlich ausbrechen. Das heißt also, wir hoffen ja immer, dass wenn wir was nicht im Mittelpunkt haben, nicht ständig darüber berichten, dass das auch nicht stattfindet. Das ist in dieser globalisierten Welt natürlich nicht der Fall. Insofern, diese Anschläge sind sehr gefährlich, gar keine Frage. Die Krim ist verletzbar, die ganzen Kommunikationsstränge, Strom, Wasser, all die Dinge kommen aus der Ukraine. Und natürlich gibt es genug Nationalisten, ukrainische Tataren, die an dieser Stelle natürlich gerne ansetzen würden. Aber es ist natürlich gefährlich für ein Land, das völlig am Gastropf der Russen hängt. Das heißt also, Sie sind doch kreativ genug im Kreml zu sagen, wir waren es nicht, aber irgendjemand hat die Gasleitung unterbrochen und dann frieren mal ganz kurz mal in Kiew ein paar Millionen Menschen. 14 Tage lang, ja, weil die Gasleitung repariert werden muss. Also ich glaube, es ist sehr viel Unvernunft und es ist sehr schwer, auf diese Menschen Eindruck zu machen und das einzudämmen. Es ist gefährlich an dieser Stelle, keine Frage.
Bleiben wir in oder gehen wir nach Deutschland, da wird sich ja wahrscheinlich die Parteienlandschaft verschieben. Wenn man sich anschaut, die Umfrageergebnisse für die AfD, die CSU versucht, sozusagen den rechten Rand irgendwie zu behalten oder kämpft dafür, wird ihnen wahrscheinlich nicht gelingen, oder?
Nein, also in diesem Fall, wenn wir die AfD nehmen oder Pegida oder solche Sachen, dann wählen die Leute schon das Original. Das heißt, für Seehofer, das haben wir ja schon an dieser Stelle diskutiert, geht es ums Alles. Also es geht nicht nur um Koalition, es kann auch, sage ich mal, eine Zersplitterung stattfinden. Und in der CSU sind ja genug Leute, die, sagen wir, fast ähnliche Positionen verdrehen wie die AfD. Da kann es natürlich tektonische Verschiebungen geben. Das ist das eine, aber es ist natürlich unsinnig, in dieser Situation, in dieser angespannten Lage, einen Meinungsunterschiedenheit zwischen CDU und CSU auf die Spitze zu treiben und die Kanzlerin vorzuführen. Ich habe mir die Bilder nochmal angesehen. Also es ist, sage ich mal, noch niemand gut davon gekommen, diese Frau so zu düpieren. Es waren ja viele Versuche da, wir kennen sie ja alle. Also ich vermute mal, die Merkel merkt sich das und irgendwann hängt der ausgestopfte Kopf von Seehofer bei ihrem Kamin und sie zündet sich ein Pfeifchen an wie ein Jäger, ein erfolgreicher. Ich gehe mal davon aus, das wird sie ihm nicht durchgehen lassen. Und selbst das Wahlergebnis für Seehofer war ja nicht berauschend. Man macht sowas mit dem deutschen Kanzler oder deutschen Kanzlerin nicht. Das ist unanständig und in Bayern wird das nichts bringen.
Wer hätte das gedacht? 10 Jahre Merkel, 1 Jahr Bodo Ramelow. Das sind ja Jubiläen. Wenn man das vor 20 Jahren erzählt hätte, hätte es niemand geglaubt.
Naja, wir müssen ja nochmal vielleicht drüber reden, dass die Tanne auf dem Domplatz umgefallen ist. Ach. und jetzt gekürzt. Ich bin gestern dran vorbeigefahren und man sieht sofort natürlich, dass er gekürzt ist. Zumindest bildet man sich's ein. Wir haben ja noch lustig, sagen wir, kommentiert. In Magdeburg hatten sie ja auch eine Tanne sich geholt und die haben sie beim Transport gleich durchgebrochen. Hm. Das ist heutzutage das Wissen, wie man eine solche Tanne aufstellt, offensichtlich verloren gegangen ist. Aber der Wind, der war schon heftig. Da bin ich gerade nach Moskau aufgebrochen, an dem Morgen die Böen, wenngleich ich das Gefühl habe, früher gab es Orkane und da standen die Tannen immer noch. Also, wir werden das mit Freuden vernehmen und dass Bodo Ramelow 1 Jahr hinter sich hat. Im Prinzip können wir die Sendung damals, die wir gemacht haben, als er ins Amt gewählt worden ist, 1:1 nochmal bringen. Es ist genauso gekommen, wie wir es gesagt haben. Ruhig, nicht sehr aufgeregt, ein paar kleine Dinge, natürlich müssen Journalisten immer noch was suchen und etwas finden, über irgendwas müssen sie ja schreiben. Aber im Großen und Ganzen fällt Thüringen nicht auf damit, dass hier ein Regierungswechsel stattfindet.
Also macht einen ähnlichen Stil wie Frau Merkel?
Er macht einen ähnlichen Stil wie Frau Merkel und die ist jetzt nun 10 Jahre im Amt, das ist auch ein bisschen untergegangen und ich bleibe aber bei meiner These, wenn nicht die CDU ganz, sag ich mal, Mischugge ist, dann behält sie sie auch noch und dann wird sie länger Kanzlerin als Helmut Kohl Kanzler gewesen ist. Das heißt, 16 Jahre, wir haben gemeinsam noch was vor uns.
Trotzdem scheint es ja eine Zerreißprobe innerhalb der CDU zu geben, wenn schon in Thüringen altgediente Minister, die es nicht nötig hätten, aus der CDU austreten und aus der Fraktion. Das hat ja doch schon ein bisschen, zumindest hier im kleinen Ländle, für Wirbel gesorgt.
Ach, das ist, glaube ich, jetzt übertrieben. In der Opposition ist es natürlich manchmal auch so, dass da nicht viel, sagen wir mal, zu verteilen ist. Dann gehen Spannungen plötzlich, die man hatte, los. Also ich habe das mehr mit Schmunzeln zur Kenntnis genommen, als dass ich tatsächlich das zu einer großen, sage ich mal, Analyse eignen würde. Dazu, sage ich mal, es ist natürlich in der Opposition schwerer zu raten, weil einfach, sie muss sehen, wie kommt sie wieder an die Macht, wie kann sie wieder Politik gestalten. Und sie muss eigentlich jede Entscheidung diesem Punkt unterordnen. Und das ist in der Opposition nicht ganz einfach, weil dort einfach die Kräfte, die auseinandertreiben, dann doch meistens zunehmen. Das geht aber jeder Opposition so, da ist die CDU nicht davor gefeit.
Ich habe das Gefühl, dass Sie ein bisschen russische Gelassenheit an den Tag legen.
Ja, ich bin in die Weiten Russlands gefahren. Ein Teil des Petersburger Dialogs war in Wladimir, das ist so vergleichbar mit Aachen, also der Platz, wo die alten russischen Fürsten ihre Krone aufgesetzt bekommen hatten. Ich habe mit dem Metropoliten sprechen können und habe ihn dann am Ende diese Frage auch gestellt, womit wir auch angefangen haben, sagen, die Russen haben wir eine ganz neue Einstellung plötzlich wieder, nachdem die sehr schlecht war jetzt in den letzten Jahren, also durch den Ukraine-Konflikt.
Deutschland gegenüber.
Und Deutschland gegenüber, Merkel gegenüber und Deutschland gegenüber. Und jetzt war es so gelassen freundlich, wie die erstaunt über das, was die Deutschen tun und sagen aber auch gleichzeitig, sind wir verrückt. Und da habe ich dann den Metropoliten gefragt, meinen Sie auch, wir sind verrückt? Und er schaute mich an, alter, weiser Mann, also mit dem wir ein sehr schönes Gespräch hatten, schaute mich an zum Abschluss und sagte, halten Sie durch. Und zeigte dann mit den Händen nach oben und sagte, Sie sind nicht allein.
Das heißt, immer mal noch zwischendurch einen Grog trinken oder einen Wodka, das kann helfen.
Das kann helfen, wobei wir hatten einen, wie das so ist, so einen ersten Abend mit den Russen zusammengesetzt, so ein großer Tisch, wie es immer so war, da bogen sich die Bretter durch. Alles stand da drauf und dann wurde der Wodka ausgeschenkt und da haben die Russen, Großteil der Delegation, gesagt, sie trinken nicht.
Was?
Und dann habe ich natürlich laut gesagt, wo kommen wir hin? Wie weit ist Russland gesunken? Die Deutschen trinken Wodka und die Russen nicht. Na, da haben sie sich natürlich einschenken lassen. Aber das zeigt, die Zeiten ändern sich.
Die Zeiten ändern sich und wir sind dabei. Das ist schön. Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen ein gutes Ankommen, eine schöne Woche und mit der Kälte haben Sie ja keine Probleme.
Nein, habe ich keine Probleme. Es ist ja auch noch keine Kälte. Ich meine, wir schauen mal, was das Jahr bringt. Letztes Jahr haben im Januar noch die Rosen geblüht. Also Grund zu Pessimismus haben wir doch nicht. Ne?
In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Dankeschön, Sergei Lochthofen. Tschüss.
Ich wünsche unseren Zuhörern natürlich eine schöne Woche und schön im Warmen sitzen bleiben. Tschüss.
Tschüss.